Gut so, Juni, der Podcast mit den schönsten Nachrichten des Monats.
Heute geht es unter anderem um Elektroautos in Irland.
Bald überflüssige Kunststoffe in Neuseeland und Kanada.
Innovative Wärmespeicher in Hamburg.
Und neue Gesetze in Brasilien.
Der Gut so Podcast, heute mit Thies Mason.
Hallo.
Und ich bin Finn Burgemeister. Moin. Ja, gleich zum ersten Thema, das wir ja eben auch angesprochen haben. Die irische Regierung plant nämlich ab 2030 Autos mit Verbrennungsmotoren zu verbannen. Also das heißt einfach erstmal, dass ab 2030 keine Neuzulassungen es mehr geben wird und ab 2045 sollen die Fahrzeuge auch kein TÜV mehr erhalten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also sprich, die sollen dann komplett von den Straßen verschwinden.
Genau, ja. Also ja, das passt ja auch zur Klimadiskussion der Zeit und die Maßnahme ist halt auch ein Hauptbestandteil eines sogenannten Klima Action Plans. Der wurde jetzt am 17. Juni gerade veröffentlicht und mit dem Plan sollen halt diese bereits bestehenden Emissionsziele erreicht werden. Und ja, weil derzeit ist Irland laut dem Umweltministerium noch zu 85% abhängig von fossilen Energien und ja.
Das ist also, viel noch, ne?
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nichts Aktuelles gefunden, wie das hier in Deutschland aussieht. Also ich bin der Meinung, das ist weniger, aber auch nicht deutlich weniger. Also wir sind auch über 50, auch über 60%.
Ja, da sind wir noch. Aber der Anteil an regenerativen Energien ist bei uns auf jeden Fall deutlich höher als 15%.
Strommix, soweit ich weiß, 25%.
Stimmt, da muss man ja auch so ein bisschen unterscheiden. Geht es jetzt hier nur um Strom oder um Energie?
Ja, ich muss auch gestehen, ne? Wurde da im Artikel auch nicht genau genannt.
Okay.
Ja, um das Ganze dann umzusetzen, werden halt Ladestationen überall in Irland installiert, weil erstmal muss ja auch die Infrastruktur geschaffen werden. Ja, und auch hier in Deutschland, also unser Verkehrsminister Scheuer will halt auch die Prämien für Elektroautos verdoppeln. Also es ist halt ein anderer Ansatz, also eher weniger Verbote, sondern dass der Markt sich halt ein bisschen selber reguliert. Aber ja, gut, dass wir einfach bei dieser Mobilität neue Wege angehen. Also
was ich da noch genau dazu noch sagen wollte, zu der Infrastruktur in Deutschland, da habe ich was ganz Interessantes eigentlich gelesen in den letzten Tagen. Das war eine Analyse in Zeit Online, die habe ich auch in den Shownotes zu dem Thema hier nochmal verlinkt. Und da stand nämlich drin, dass unser Stromnetz jetzt schon bis zu 45 Millionen Elektroautos vertragen könnte. Das klingt nach einer Menge, ne?
Ja, also das überrascht mich jetzt.
Das hat mich auch extrem überrascht. Ja, die sagen halt, wie gesagt, unser Netz würde das ohne weiteres verkraften. Und um das in der Relation zu setzen, selbst wenn alle Autos elektrisch fahren würden, würde das halt unseren Strombedarf um 20% steigern. Und da das halt eine ganz allmähliche Steigerung wäre, die sich halt wirklich über mehrere Jahrzehnte, ja, also ich schätze mal so mindestens 2 Jahrzehnte, bis halt die Autoflotte einmal komplett ausgetauscht ist, sich hinwegziehen würde, würde das Stromnetz da halt relativ einfach oder mitwachsen können.
Ja gut, wenn man jetzt halt sich erstmal jetzt nur an E-Autos festhält, ist das ja schon mal eine ganz, ganz gute Information, dass das halt so schon möglich wäre. Aber wenn man einmal, ja, also viele halten ja noch an den an den Verbrennungsmotoren fest. Also so kam das ja auch in letzter Zeit hin und wieder in den Medien, dass einfach CDU, CDU-SU Politiker, also eher konservative Politiker der Meinung sind, Verbrennungsmotoren sind auch weiterhin unsere Zukunft. Ja, wenn man dann jetzt einfach mal da neue Wege geht, kann man sich mal überlegen, was wir da machen könnten. Und da haben gerade Wissenschaftler was ganz Cooles Neues entdeckt.
Ich bin gespannt.
Ja, klimafreundlicher Treibstoff. wird nämlich geschaffen. Also Wissenschaftler der Technischen Hochschule Zürich haben eine solare Anlage gebaut, die synthetischen flüssigen Treibstoff produziert. Und die setzt halt nur so viel Kohlendioxid frei, wie zuvor beim Herstellungsprozess der Luft entzogen wurde. Also es ist ein CO2-bilanzneutraler Kraftstoff. Also die
zieht halt tatsächlich aus der Luft das Kohlendioxid.
Genau, also es entsteht ein sogenanntes Syngas. Ja. Das ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, welches wiederum dann zu Kerosin und Methanol weiterverarbeitet werden kann und halt einfach nur mit, so gesehen Luft und
Luft und Liebe und
Energie, genau. Ja, also das Ganze ist jetzt erstmal nur ein Beweis, dass ein solches Verfahren unter realen Bedingungen funktionieren würde, weil erstmal diese Anlage produziert nämlich jetzt erstmal nur so ein Deziliter Treibstoff pro Tag. Der nächste Schritt wäre dann jetzt die Anlage auf industrielle Größen zu skalieren. Und da meinte halt ein Wissenschaftler, so eine solche solare Anlage von 1 Quadratkilometer Fläche könnte pro Tag so 20.000 Liter Kerosin produzieren.
Jetzt weiß ich nicht, wie viel Liter braucht ein Flugzeug denn jetzt mal für so einen Transatlantikflug oder so?
Das wäre ein guter Punkt. Sollte man vielleicht mal recherchieren.
Okay, soll ich das mal schnell machen? Du hast du noch was zu erzählen? Dann google ich das mal schnell.
Zu dem Thema habe ich sogar gerade gar nichts mehr zu erzählen. Sonst müssen wir es einfach in den Shownotes nachreichen.
Wir reichen das in den Shownotes mal nach. Ihr könnt das jetzt schon in diesem Moment in den Shownotes lesen, obwohl wir es noch gar nicht geschrieben haben.
Genau. Magic. Aber das, also erstmal Kerosin jetzt zurück dazu. Das passt auch super zum nächsten Thema, weil dabei geht es auch um Flüge und um Mobilität.
Genau. Und es geht ums Fernsehen und zwar um den Privatsender Tele5. Und wenn das im deutschen Privatsender überhaupt oder im deutschen Privatfernsehen überhaupt noch einen Sender gibt, der irgendwie eine gewisse Coolness hat, dann ist das Tele5, der zum Beispiel mit Schläferz und Kalkofes Mattscheibe halt auch der Experte für kultivierten Trash ist. Dieser Sender hat sich jetzt einer Nachhaltigkeitskur verordnet. Innerdeutsche Dienstflüge werden nämlich durch Bahnfahrten ersetzt und der Senderchef Kai Blasberg hält Dienstwagen für ein Relikt der 90er. Stattdessen zahlt er seinen Mitarbeitern jetzt die Jahreskarte für die Münchner Verkehrsbetriebe. Und der Sender möchte außerdem weitgehend auf Internetbestellungen verzichten, vor allem bei Konzernen, die in Europa keine Steuern zahlen. Welcher damit gemeint ist, hat er offen gelassen, aber ich glaube, das ist auch relativ klar.
Ja, genau. Ich muss ehrlich gestehen, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich versucht hatte, das doch noch schnell zu recherchieren mit dem Flügen. Und ich hatte eben, glaube ich, nur eine Zahl gelesen. In der Startphase verbraucht so eine Boeing 747 470 Liter, also nur auf den ersten Metern quasi, also beim Start. Also 470 Liter Kerosin.
Wir hatten 20.000, ne?
Ja, 20.000 insgesamt.
Ich versuche das nebenbei nochmal zu googeln.
Ja, ach, wir schreiben das einfach später rein.
Nee, jetzt google ich das.
Okay, aber ich springe dann einfach jetzt mal zum nächsten Thema, weil wir hatten schon in den letzten Folgen zumindest einmal über ein Verbot von Plastikbeuteln gesprochen. Und jetzt im vergangenen Monat haben wir wieder zwei weitere Länder, die ein zukünftiges Verbot ausgesprochen haben, nämlich Kanada und Neuseeland. Also Kanada verbietet ab, soweit ich weiß, frühestens 2021 Einwegplastik wie Plastikbeutel, Besteck und Teller. Und in Neuseeland ist ein Verbot bereits in Kraft getreten. Das Verbot gilt für alle Plastikartikel kleiner als 70 Mikrometer in der Dicke. Und das Verbot gilt sogar auch für Bioplastik. Die Begründung ist einfach nur, dass wiederverwertbare Beutel wie Jutebeutel also etabliert werden sollen. Ja, aber wenn man da einfach auch mal so ein bisschen umdenkt, es gibt ja auch so Unverpackt-Läden. Ich wollte selber mal nachschauen, ob es hier bei mir in der Gegend Unverpackt-Laden gibt. Wir haben jetzt einfach mal auch was in die Shownotes gelegt. Ein Link zu einer Übersichtskarte, wo ganz viele Unverpackt-Läden drin sind. Warst du schon mal in einem?
Nee, ich war noch in keinem. Kurz da, zwischendrin. 115.000 Liter braucht ein Airbus A380 zwischen Europa und New York. Nur mal so, also da brauchen wir ein paar Quadratkilometer mehr, um einen Flug mit Bio-Kerosin herzustellen.
Das stimmt.
Aber okay, es ist zumindest mal ein Anfang und es zumindest mal eine Möglichkeit, Bio-Kerosin herzustellen. Und ja, das sind bestimmt noch Entwicklungsschritte. So, jetzt kommen wir zum Unverpacktladen. Ich war noch nie in einem Unverpacktladen, nein.
Okay, ja. Damit ist das Thema dann ja auch gut beendet, beziehungsweise hast du das mal vor. Nee,
würde ich so nicht sagen. Wir haben ja, also zum Thema Plastiktüten haben wir tatsächlich ja schon mal gesprochen. Mhm. Und ich sehe das nach wie vor so, dass Plastiktüten hier in Deutschland nicht so das große Problem sind, da wir halt, also unsere Plastiktüten landen in der Regel entweder im Recycling oder in der Müllverbrennung, aber nicht im Meer. Und produzieren da auch kein Mikroplastik und killen keine Schildkröten, sondern das sind dann halt doch eher die Plastiktüten aus irgendwie Schwellenländern, die halt noch kein vernünftiges Recycling oder generell Müllsammelsystem haben. Also die Plastiktütenvermeidung hier in Supermärkten ist, glaube ich, ganz oft einfach PR. Weil die gleichen, keine Frage, es ist gut, Plastiktüten einzusparen, aber es sind halt leider oft die gleichen Läden, die Regalmeter voller Einweggetränkepackung haben und da überhaupt keine Anstalten machen, das halt mal zu ändern. Und insofern, und da sind die paar Plastiktüten dann, glaube ich, echt ein Witz dagegen.
Ja, gut, also hier gebe ich dir recht, aber... Also ich denke mal, es muss halt einfach so vorgelebt werden, dass sich das überall etabliert.
Keine Frage. Es ist natürlich immer ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es löst, glaube ich, nicht keine großen Probleme.
Ja, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt gegen Müll, dass in Kanada und Neuseeland Verbote in Kraft treten oder so, sogar schon in Kraft getreten sind. Ja, dann aber weiter... eher vom Thema Müll Richtung Strom, weil immer mehr Strom kommt ja aus Windrädern und Solaranlagen. Das Problem, diese Energie kann halt nicht so einfach gespeichert werden, sondern sie ist entweder da, wenn Wind vorhanden ist, dreht sich das Windrad, wir haben Strom, aber wir haben halt nicht durchgehend Wind, der so verwertet werden kann, weil bei zu starkem Wind können die auch nicht können die Windräder auch nicht funktionieren. Jetzt wurde gerade eine innovative neu entwickelter elektrisch-thermischer Energiespeicher in Hamburg vorgestellt, der es möglich macht, bis zu 130 Megawatt pro Woche zu speichern. Und das Ganze ist ein riesiger Stein sozusagen. Die Anlage enthält 1000 Tonnen vulkanischen Stein als Speichermedium. Und das Ganze funktioniert so, dass die elektrische Energie eine Heizung betreibt, den Stein auf 750 Grad erhitzt. Und wenn halt diese elektrische Energie wieder benötigt wird, wird mit der Wärme eine Dampfturbine angetrieben. Ja,
und so wie haben Strom wir wieder, sonst auch wieder erzeugt wird, ne?
Ja, genau. Halt ja. Nur, dass man jetzt die die
dass man Energie halt wieder zwischenspeichern dann nutzen kann, wenn man es braucht.
Genau, ja.
Ja, das klingt durchaus interessant und durchaus nachvollziehbar.
Ja, also die haben auf jeden Fall nach einer ziemlich langen Entwicklungsphase jetzt schon ein recht großes Konstrukt geschaffen. Also das ist ein Testaufbau erstmal hier in Hamburg von der Firma Siemens Gamesa und der soll auf mehrere Gigawatt später ausgebaut werden, beziehungsweise so weiterentwickelt werden.
Weißt du, wo der steht?
Altenwerder.
Altenwerder.
Bin ich der Meinung.
Also irgendwo Container-Terminal, die Ecke da. Oder,
gut möglich, ja. Ich weiß nicht,
wo er genau steht. Kann man da im Winter mal hingehen und sich irgendwie mal die Hände ein bisschen dran wärmen oder so?
Ja, also Aber nochmal zu den Gigawatt, also es soll ja auf 1 Gigawatt dann ausgebaut werden und 1 Gigawatt entspricht so ungefähr den täglichen Verbrauch von durchschnittlich 50.000 Haushalten.
Also schon doch eine gebräuchliche Größe. Ja, das wird, glaube ich, das ist ganz klar, das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen. Wie speichern wir den Strom? Ne? Das ist da, und da gibt's ja immer wieder neue interessante Lösungen, wie zum Beispiel auch irgendwie Druckspeicher oder so, was ich jetzt gehört habe, dass da halt irgendwie Druckluft in irgendwelche Hohlräume gepresst wird und wenn der wieder gebraucht wird, dann wird der Druck wieder abgelassen und damit eine Turbine betrieben oder halt, ich meine, Wasserspeicher, das ist ja schon relativ alt.
Ja.
Dass man halt irgendwie in höher gelegene Seen Wasser pumpt und dann lässt man das wieder runterlaufen.
Ja, allgemein, also da muss ja viel entwickelt werden, weil irgendwas brauchen wir hier, aber ja. Gut, so ein Wasserspeicher ist bei uns halt ein bisschen schwierig, behaupte ich mal, weil.
Ja, wir haben in Geesthacht haben wir einen.
Ja?
Ja, okay, direkt neben dem Atomkraftwerk ist so ein Wasserspeicher.
Okay. Ja, also so wie ich das hier nur rausgelesen hatte, soll der Wirkungsgrad halt ganz gut sein und das Speichermedium also ist halt sehr robust. Also, weil Vulkanstein ist halt recht robust. Also auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für die Zukunft mit erneuerbaren Energien.
Okay, ja, wir kommen auch zu was Heißem wieder. Und zwar, wer unseren anderen Podcast, das Poddings, regelmäßig hört, der weiß, dass wir 4 Podcaster, also Finn und ich, aber dann sind ja auch Nils und Simon noch dabei. Wir haben noch ein anderes gemeinsames Hobby und zwar, und durch das wir uns eigentlich auch kennengelernt haben, und zwar sind wir gemeinsam in einer freiwilligen Feuerwehr. Und deshalb kommt uns das nächste Thema auch sehr bekannt vor. Und zwar ist es bei uns an der Wache so, wir haben den Hamburger Stadtpark in unserem Einsatzrevier und wir können uns jedes Jahr zum Start der Grillsaison ziemlich fest darauf einstellen, dass halt Samstag spätestens ab Nachmittag halt unser Alarmpiepser, wenn das Wetter gut ist, häufiger losgeht. Grund, irgendein Volldepp hat halt seinen noch glühenden Einweggrill in den normalen Müllcontainer zu all der Pappe und dem Plastik geworfen, das dann halt fröhlich in Flammen aufgeht. Und das Problem, das kennt man offenbar nicht nur bei uns in Hamburg. Auch in Schweden ist das schon aufgefallen, dass es da häufig zu Bränden kommt. Und ganz davon abgesehen, die Umweltbelastung durch diese Aluminiumschalen, die halt nur schwer recycelt werden können und halt mit sehr viel Energie hergestellt werden. Die landen halt oft halt eben nicht im Recycling, sondern einfach so im Müll. Und deswegen haben jetzt 2 große Supermarktketten darauf reagiert und die Dinger einfach aus dem Sortiment genommen. Die gibt's da jetzt einfach nicht. Wäre das nicht auch ein gutes Vorbild für uns?
Ja, ich wäre ziemlich dankbar.
Das sollten wir mal vielleicht an hier unseren Edeka-Laden im Stadtpark mal weiterleiten.
Genau. Ja gut, aber das wäre schon mal ein Vorbild für uns, aber was auch ein Vorbild für uns sein kann. Bereits seit Jahren ist es auf den Philippinen Tradition, dass Schüler, Schülerinnen, Studierende einen Baum pflanzen, wenn sie ihren Abschluss erhalten. Jetzt, diese Aufforstung reicht aber leider nicht. Dort ist nämlich im 20. Jahrhundert die Waldfläche von 70% auf 20% zurückgegangen. Und um die Aufforstung wieder voranzubringen, verabschiedete jetzt die philippinische Regierung ein neues Gesetz, das jeden Schüler, jede Schülerin dazu verpflichtet, im Laufe der Schulzeit 10 Bäume zu pflanzen. Also so sollen mindestens 175 Millionen neue Bäume pro Jahr gepflanzt werden.
Und reicht das denn zur Aufforstung oder?
Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viele Bäume pro Jahr da dort gefällt werden, aber ich denke mal, das wird schon so berechnet worden sein, dass genug Bäume, neue Bäume dazukommen. Also es muss natürlich dementsprechend auch umgesetzt werden.
Klar.
Also ich weiß halt nicht, wie sie das kontrollieren wollen, wie das genau vorangebracht werden soll, aber ich finde einfach die Idee irgendwie schon cool, weil so wird einfach auch eine generationsübergreifende Verantwortung für die Umwelt geschaffen. Also weil ja, wenn man jetzt damit beginnt, ich denke, man kommt ganz anders an die Natur ran, wenn man selber einen Baum gepflanzt hat oder hier ja sogar 10 Bäume gepflanzt hat.
Passend dazu ist ja auch in vor kurzem eine Meldung reingekommen, die eigentlich ja schon zu gut zu Juli gehören würde, weil das jetzt gerade in der letzten Woche war. Forscher haben die Flächen vermessen, die weltweit für die Aufforstung zur Verfügung stünden und kamen dabei auf die unglaubliche Zahl von 9 Millionen Hektar. Zum Vergleich, das ist etwas mehr als die Fläche von Brasilien. Und mit dieser Fläche ließe sich so viel CO2 binden, dass halt eine Begrenzung des Temperaturanstiegs durch den Klimawandel auf 1,5 Grad auf jeden Fall machbar wäre. Also nur, wir müssen halt schnell damit anfangen, weil A, die Zeit läuft und B, halt auch durch den Klimawandel werden die Flächen kleiner, auf denen Aufforstung noch möglich ist. Also je früher man damit anfängt, umso mehr Flächen stehen halt auch noch zur Verfügung, die man dafür nutzen kann.
Ja, ist halt echt die Frage, ob das vielleicht auch ein Konzept hier für deutsche Schulen wäre, dass man irgendwie...
Ja, für Schulen weltweit, ne?
Also, ja, genau. Also...
Lass uns gleich nach dem Podcast rausgehen und einen Baum pflanzen.
Genau.
Wir haben gerade schon über Brasilien geredet, als Größenvergleich eigentlich nur. Es geht weiter um Brasilien, aber in einem ganz anderen Themenkontext. Und zwar in Brasilien hat nun ein Gericht geurteilt, dass Anfeindungen gegen Homosexuelle und Transsexuelle jetzt analog zu rassistischen Beschimpfungen als Straftat eingestuft werden. Und ja, Täter können somit zu Geld oder auch zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Und ja, das ist für Brasilien eigentlich ein ganz gutes Signal, denn seit Anfang des Jahres ist mit Jair Bolsonaro ein rechtspopulistischer bis rechtsextremer Präsident an der Macht. Und der macht sich nicht gerade besonders stark für Diversität dort im Lande und fällt auch gerne mal durch Aussagen auf, wie ich würde meinen Sohn lieber tot als schwul sehen oder ich bin homophob und stolz darauf. Und ja, wenn man als homosexueller Mensch in so einem Land lebt, in dem fast die Hälfte so jemandem seine Wählerstimmen gegeben hat, kann ich mir schon denken, dass man sich da ziemlich ausgeliefert fühlt, ne? Und boah. Insofern ist das...
Ja, dann würde er ja eigentlich jetzt für solche Aussagen, also damit würde er eine Straftat doch
begehen. Ich kenne mich im brasilianischen Rechtssystem nicht sonderlich aus. Also wir wissen ja alle, in den USA ist es ja so, dass der Präsident nicht angeklagt werden kann, zumindest nicht so ohne weiteres. Ich vermute mal, dass das in Brasilien ähnlich gilt. Genau. Ja, ich frage mich manchmal echt so, woher diese Homophobie bei Rechten eigentlich kommt. Was geht die das Liebesleben anderer Menschen an? Ne? Also das ist immer, das will immer nicht so in meinen Kopf rein. Aber
ja,
es hängt wahrscheinlich echt stark mit der traditionellen Ehe und dem traditionellen Rollenbild zusammen und soll halt immer alles so wie früher sein und ja. Das ist da halt nicht so. Naja, egal. Auf jeden Fall mehr Rechte für Homosexuelle in Brasilien, trotz rechtspopulistischer Regierung. Das finde ich ist eine gute Nachricht.
Ja, und dann ganz zum Thema Rechtspopulisten, das dann auch hier aus Deutschland, nämlich im sächsischen Ostritz fand Mitte des Monats ein Rechtsrockfestival statt, das Demonstranten und das Verwaltungsgericht auf den Plan die das Festival nämlich alkoholfrei werden ließen.
Bei dem Festival sind wir aber, glaube ich, schon weit über Rechtspopulismus hinaus. Das ist, glaube ich, rechtsextrem.
Ja, stimmt. Das ist eher...
On Deluxe.
Ja, das definitiv.
Ja.
Aber halt, wie das Ganze alkoholfrei wurde, die Polizei hatte nämlich sämtliche Biervorräte auf dem Gelände des Festivals konfisziert. Nachdem das Verwaltungsgericht halt ein Alkoholverbot als Auflage dafür bestätigt hatte. weil sie wollten einfach da, ja, einfach die Spannung rausnehmen, weil erstmal eine weitere Veranstaltung geplant war, wo verschiedene politische Lager aufeinander kommen könnten. Und das ganze Festival hat schon eine kämpferisch-aggressive Haltung. Und ja, so sollte halt einfach, sollten gewaltbereite Auseinandersetzungen vermieden werden. Aber ja, was hatten die Demonstranten jetzt damit zu tun? Die Demonstranten haben sich dann einfach mal kurz dazu entschieden, wenn es schon auf dem Festival kein Bier gibt, dann soll es auch in dem Ort kein Bier geben. Die haben nämlich dann
zumindest
einfach...
mach weiter.
Die haben nämlich den ganzen Biervorrat des Supermarkts vor Ort aufgekauft.
Mehr ich als 120 Kisten. Ich wollte gerade sagen, es gab noch Bier in dem Ort, aber halt nicht mehr zu kaufen, ne?
Genau.
Und ich glaube, die Demonstranten haben dann eine ordentliche Party gefeiert, oder...
Ja, also das wurde jetzt nicht so beschrieben. Also es war auf jeden Fall eine weiterhin friedliche Demonstration. Vielleicht haben sie ja das ein oder andere Bier getrunken. Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall eine kreative und friedliche Aktion halt gegen ein ernstes Thema.
Seit 2007 erarbeitet das australische Institut für Institute for Economics and Peace, nennen wir es so, Institut für Wirtschaft und Frieden, eine Studie, die nahezu alle Länder der Welt im Hinblick auf Frieden und Sicherheit vergleicht. Erstmals seit 2013 ist die Welt jetzt etwas friedlicher geworden. Die gute Nachricht für uns aber ist, dass wir nach wie vor in der sichersten Region der Welt leben. In nahezu allen Staaten in Mittel- und Westeuropa herrscht ein hohes Maß an Frieden und an Sicherheit. Als Kriterien hat dieses Institute for Economics and Peace unter anderem die Verwicklung in Kriege, Beziehungen zu den Nachbarländern, politische Stabilität, Einhaltung der Menschenrechte, Häufigkeit von Morden und Gewaltverbrechen, Im- und Exporte von Waffen und noch viele Kriterien mehr herangezogen. Deutschland ist in diesem Ranking nur auf Platz 21 gelandet von über 160. Ist aber damit 4 Plätze weiter hinten als im letzten Jahr. Das ist immer noch nicht schlecht, aber sagen wir es mal so, wir gucken uns mal die Länder in den Top 10 an, von denen Deutschland vielleicht noch was lernen könnte. Ganz auf Platz 1 ist Island.
Ja, Platz 2 ist Neuseeland.
Dann kommt Portugal.
Österreich.
Dänemark.
Kanada.
Singapur.
Slowenien.
Japan.
Und die Tschechische Republik.
Ja, also ich war so in 2, 3 Ländern, 3, 4 Ländern, davon war ich schon mal. Island, Österreich, Dänemark und Kanada. Und ja, in diesen in der Tat relativ entspannt. Teilweise weiß ich jetzt nicht so ganz, nach welchen Kriterien das jetzt gilt. Zum Beispiel in Österreich hat ja in letzter Zeit sind Rechtspopulisten stärker geworden, die Pressefreiheit wurde ein bisschen, also generell hat Österreich nicht so eine vielfältige Presse wie Deutschland. Die Kriterien spielen da, glaube ich, gar nicht so stark rein. Es geht, glaube ich, mehr darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, halt irgendwie Opfer von Verbrechen zu werden oder halt, ne?
Ja, gut, also beim Anschauen der Liste, also der gesamten Liste haben wir schon festgestellt, dass Freiheit nicht gleich Sicherheit
zu setzen. Genau, wir haben uns zum Beispiel auch sehr über Singapur gewundert. Singapur, weiß ich, hat halt eine sehr restriktive Sicherheitsbehörden. Das heißt, du wirst halt auch für kleine Vergehen schon ziemlich schnell bestraft. Und deswegen kommen sie halt auch nicht so häufig vor. Wie gesagt, aber wie nannte es eine illiberale Demokratie, nannten die sich, ne?
Ja, so stand es auf Wikipedia, genau. Muss ich zugeben.
Den Begriff, der ließ uns auch ein bisschen stutzen, der halt heißt eine Demokratie, aber die halt mit einigen sehr autoritären Mitteln geführt wird. So kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen. Also nichtsdestotrotz, die gute Nachricht, die Welt ist ein wenig friedlicher geworden und wir leben in der sichersten Region der Erde und das ist so die gute Nachricht, die wir da rausziehen können.
Ja, das waren sie schon, die guten Nachrichten, die wir für den Juni ausgesucht haben.
Alle Links zu den heutigen Themen findet ihr wie immer in unseren Shownotes unter gutso.poddings.de.
Ihr könnt den Gutso Podcast bei iTunes und Spotify abonnieren. Lasst gerne dort Kommentare und ein paar Sternchen für uns da.
Wir hören uns wieder mit den guten Nachrichten des Julis.
Anfang August sind wir wieder da mit Gutso Juli.
Bis dahin alles Gute.
Ja, tschüss.